Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 24. April. Das sind unsere heutigen Themen.
Innerhalb der ersten 2-3 Tage wurden knapp 29 Orte zerstört. Ja, und zig Leute haben ihren Lebensraum verloren.
Seit 2 Wochen versucht die Polizei, das Gelände der SAT zu räumen. Wir sprechen mit 2 AktivistInnen. Dann umstrittene Gerichtsprozesse gegen MigrantInnen in Griechenland. Mit den sogenannten Moria 35 und den Petrorally 8 müssen sich in den nächsten Wochen Dutzende MigrantInnen vor Gericht verantworten.
Das ist natürlich politisch motiviert. Also es ist politisch motiviert aus dem Kontext, dass sie Teil der EU sind, Teil dieses Abschreckungsgrenzregimes. Aber natürlich auch aus einem persönlichen Interesse. In Griechenland selber gibt es gerade eine große nationalistische Mobilisierung von Rechten. Ich glaube, auch in dem Kontext wird versucht, eben depressiver gegen Geflüchtete vorzugehen.
Und was haben Investitionen der Nationalbank und die Klimaerwärmung gemeinsam? Sehr viel, wie die Klimaallianz Schweiz erklärt.
Fossile Energiekonzerne wie Exxon zum Beispiel werden bevorzugt. Dies führt dazu, dass ihre Anlagen den Klimawandel anheizen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Kevin Wolf.
Die Besetzung der Großen Halle ist zu Ende. Der Trägerverein Große Halle hat sich mit dem BesetzerInnen-Kollektiv die Wohlstandsverwahrlosten geeinigt, wie es heute Morgen mitteilte. Das Kollektiv hatte Ende März die Große Halle besetzt. Es kritisierte deren zunehmende Kommerzialisierung. Nun soll das Kollektiv eingebunden werden und die Große Halle weiter benutzen dürfen. Der Trägerverein betreibe den Ort aber ab sofort wieder. Die Hinweise auf Rechtsextremismus in der Armee nehmen zu. Im letzten Jahr befasste sich die Fachstelle für Extremismus in der Armee mit insgesamt über 40 Fällen. Bei rund 2 Dritteln ging es um Rechtsextremismus. Wie die Fachstelle mitteilt, liegt die Gesamtzahl der Meldungen leicht über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Hinweise auf möglichen dschihadistisch motivierten Extremismus gingen deutlich zurück. Der armenische Ministerpräsident Serge Sargsyan ist zurückgetreten. Während 10 Tagen demonstrierten Tausende in den Straßen der Hauptstadt Erivan. Sie bezeichneten Sargsyans Regierung als autoritär und korrupt. Die Opposition ruft nun zu sofortigen Neuwahlen auf, wie Al Jazeera berichtet. Nach Angriffen durch Rechtsextreme wurde das Protestcamp auf der griechischen Insel Lesbos geräumt. Wie Rabe letzte Woche berichtete, hatten Flüchtlinge dort ein Protestcamp errichtet. Sie verlangten von den überfüllten Lagern, weiter auf das griechische Festland reisen zu dürfen. Als es zu Angriffen durch Rechtsextreme kam, schritt die Polizei gewaltsam ein und löste das Protestcamp auf, wie diverse Medien berichten. Dabei wurden mehrere Flüchtlinge verletzt. Und zuletzt noch zum Wetter. Am Mittwochmorgen gibt es vereinzelt Wolkenfelder, die sich im Verlaufe des Tages jedoch verziehen. Das Thermometer klettert bis auf 24 Grad. In der Nacht auf Donnerstag regnet es und so sinken die Temperaturen und erreichen am Tag nur noch Höchstwerte von 16 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit über 2 Wochen versuchen tausende Polizeikräfte, die SAT zu räumen. SAT, das steht für Zone à défendre, ein Gebiet im Westen Frankreichs, welches vor gut 10 Jahren besetzt wurde. Damals hätte auf der Fläche ein neuer Flughafen gebaut werden sollen. Mittlerweile gibt es rund 80 Wohnorte verschiedenster Form und mehrere 100 Hektaren bewirtschaftetes Land. Seit Beginn der Räumung kam es zu mindestens 100 Verletzten, einige davon schwer. Rabe-Sendungsmacher Philippe Blanc sprach mit 2 Personen, welche seit Beginn der Räumung in der SAT waren.
Der Staat hat mit einem Dispositiv von 2500 Militärpolizisten, also der Gendarmerie Mobile, das Gebiet militärisch besetzt, um bestimmte illegale Gebäude zu zerstören und Häuser zu räumen, die besetzt waren. Am Morgen des 9. April ist die Polizei eingerückt. Innerhalb der ersten 2-3 Tage wurden knapp 29 Orte zerstört. Ja, und zig Leute haben ihren Lebensraum verloren.
Ihr habt eine Karte der Zone à défendre des Saad mitgebracht. Eine beeindruckende Karte. Es gibt da verschiedene Symbole, die darauf eingezeichnet sind und Zonen. Eine schwarze Zone, eine dunkelrote Zone, eine rosa Zone. Wie sieht es derzeit aus in dieser schwarz eingezeichneten Zone beispielsweise?
Die schwarze Zone, das ist ein Dreieck, das aus zwei also Hauptstraßen besteht, die strategisch sehr wichtig sind für die Polizei. Das sind Hauptstraßen, die durch das ganze Gebiet gehen. Es wurden immer wieder Barrikaden errichtet. Die einen Barrikaden, die werden tagsüber immer geräumt von der Polizei. Und da gehen halt jede Nacht Leute hin, die dann wieder ein Loch ausschaufeln und einen Graben machen, dass keine Fahrzeuge durchkommen. Und ein paar Tage haben sie immer die Erde, die sie rausgehoben haben, hinten aufgeschüttet. Und die Polizei konnte tagsdurch mit dem Bagger die Erde einfach wieder ins Loch schütten und es zumachen. Und jetzt haben sie halt angefangen, diese Erde rauszunehmen und hinten dran vier Barrikaden aus Autoreifen zu bauen und diese Erde in die Autoreifen zu pressen. Es ist sehr lehmige Erde, die fest wird. Und das kriegen sie jetzt nicht mehr so schnell weg.
Es geht so weit, dass gesagt wird, ja, leere Gasflaschen reinstellen, weil dann müssen sie ein Bombenentschärfungsteam holen. Und dann dauert es recht lange, bis diese Barrikade weg ist. Wenn nichts drin ist, können sie einfach wegschieben und die haben ein schweres Gerät.
Also es ist ein sehr großes Gebiet mit verschiedenen Zonen, die unterschiedlich gefährlich erscheinen. Wer lebt derzeit alles dort?
Es sind circa 200 bis 300 Leute, die im Moment da wohnen. Es gibt Steinhäuser, Bauernhöfe. Es wird auch noch viel Landwirtschaft betrieben. Es hat viele Tiere, die immer noch auf dem Gebiet sind und die jeden Tag auf die Weide müssen. Kühe, die in Trenngas leben. Dann gibt es auch viele selbstgebaute Häuser und Baumhäuser.
Der französische Staat hat ja jetzt schon viel Aufwand betrieben, um die Menschen zu vertreiben. Sind die Leute weggegangen oder sind die meisten geblieben?
Ich habe die Einschätzung, dass eigentlich die Räumungen eher kontraproduktiv sind für den französischen Staat, weil die Solidarität eigentlich in ganz Frankreich sehr groß ist mit dem Gebiet, weil es eben ein Experimentiergebiet geworden ist. Und die letzte Räumung 2012, das hat eigentlich dazu geführt, dass sich noch mehr Leute in dem Gebiet installiert haben. Die Nicole Klein, die Präfetin des Departements Loire-Atlantique, hat das in einem Interview am Anfang der Räumungswoche sehr schön gesagt. Ja, bei der letzten Räumung hatten wir um die 20 Orte, die wir räumen mussten. Heute sind es 86. Ich finde, das zeigt schon genug. Also der Widerstand ist sehr hartnäckig und die Leute kommen wieder. Das heißt, wird geräumt, wird wieder besetzt und so weiter.
Sind alle Personen in den Landwirtschaftsprojekten aktiv oder gibt es auch noch andere Lebensformen?
Also es gibt einen Teil der Leute, die Landwirtschaft betreiben oder Landwirtschaftsprojekte haben. Es gibt aber auch jede Menge andere Projekte, also Leute, die sich handwerklich engagieren. Auch Leute, die einfach dort leben, die da einen Freiraum finden, frei von Polizei. Und es hat eben auch noch Bauern, die mittlerweile auch zu Besetzern wurden, weil sie vom Staat, vom französischen Staat letztes Jahr enteignet wurden.
Also sehr viele Menschen empfinden dieses Gebiet als absolut verteidigungswürdig. Weshalb ist diese Zone à défendre des Saad für dich so spannend? Warum bist du dorthin gereist?
Um die Leute in ihrem Kampf zu unterstützen. Es leben viele tolle Menschen dort, die tolle Projekte machen. Und es ist ein großer Widerstand zu spüren. Trotz der schwierigen Situation, die im Moment ist, geht das Leben weiter. Und sie sind Sachen am Aufbauen und am Säen und die Acker am Pflügen und denken nicht ans Aufhören. Und es gibt einem auch Energie.
Du hast von Unterstützung gesprochen. Wie läuft das konkret?
In der Woche war es sehr ruhig. Die Polizei hat sich zurückgehalten. Wir konnten einer helfen, die da Landwirtschaft betreibt und haben ein Feld geräumt, damit sie es pflügen kann. Sie sind froh um Unterstützung beim Kochen, Aufräumen, Barrikaden bauen, Barrikaden verteidigen.
Ich glaube, das ist auch einer der Teile, was die Satz sehr spannend macht. Es braucht weder nur die Helden, die auf den Barrikaden kämpfen, noch nur Leute, die irgendwie die Infrastruktur stellen. Es braucht immer alles. Und es braucht überall engagierte Menschen.
Also trotz der Repression geht das Leben weiter. Es sind ja auch große Entscheidungen, die anstehen. 200-300 Personen sollen gemeinsam unter höchstem Zeitdruck und existenziellen Sorgen strategische Entscheidungen treffen. Wie kommen diese Entscheidungen zustande?
In Vollversammlungen, Assemblée Générale. In diesen Vollversammlungen treffen die Leute zusammen, die sich mit diesem Projekt assoziieren bzw. vor Ort leben und Sachen entscheiden möchten. Und da gibt es sehr viele verschiedene Komponenten, die auch ihre Probleme miteinander haben. Nichtsdestotrotz ist gegenseitige Akzeptanz da.
Um was geht es im Moment konkret bei diesen Diskussionen?
Es geht eigentlich darum, dass die Präfektur nur individuelle Lösungen akzeptiert. Das heißt, alle Menschen sollen sich einzeln mit einem konkreten Stück Land und einem Projekt beim Staat anmelden. Und dann kann der Staat aussortieren. Das wird von der Bewegung komplett abgelehnt, weil es halt die Leute gegeneinander ausspielt. Das heißt, die Assemblée Générale, die Vollversammlung, möchte eine kollektive Lösung fürs gesamte Gebiet. Die Forderung ist, der Staat überschreibt das Gebiet an ein Kollektiv und das kann da experimentieren, wie es möchte.
Das waren zwei AktivistInnen, welche seit Beginn der Räumung in der SAT waren. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite sat.nadir.org. Und bevor wir mit einem Experten über die Zunahme an Gerichtsprozessen gegen Geflüchtete sprechen, hören wir Musik aus der SAT. Das ist Fanchon Demers mit Der Libre.
Le monde est mon regard, le désir guide mes pas, la vie est mon combat. Mon jardin est sans frontières, ma patrie c'est la terre. Jamais État ni mafia ne s'en appropriera. Religion, nation, parti, fomente des conflits dont ne veulent pas ceux pour qui la vie n'a pas de prix. La guerre que nous menons, c'est la guerre au profit, à l'argent qui envahit le monde et le pourri. Mieux nous vaut vivre debout que survivre à genoux. Ramasser la monnaie que voleront les banquiers. Assez d'une société où les désespérés n'ont que le choix de tuer comme vos policiers. La planète est un cimetière profitable aux affaires. Les croque-morts y font la loi qu'ils imposent à l'État. Mais n'est-il pas étonnant qu'avec ces cadavres élus, pour être nos représentants, nous sommes encore vivants? De liberté, d'opprimer, de tuer. L'homme n'est pas une marchandise, un objet de marché. Assassin à la solde d'une machine à calculer, nous saurons vous briser en refusant de payer. Vos tanks et vos bulldozers qui ravagent la terre auront beau tout dévaster, écoles et potagers. Nous tenons entre nos mains les récoltes futures et nous sommes déterminés à tout recommencer. À tout recommencer. c'est tes cheveux volés au vent fou des idées. Bannissons les prédateurs de notre société. Nous n'avons pour nos combats d'autres armes que la vie. C'est à elle que je bois, aux âmes qui ne tuent pas, aux âmes qui ne tuent pas. Je suis d'ici et de nulle part, le monde est mon regard. Le désir guide mes pas, la vie est mon combat. Mon jardin est sans frontières, ma patrie c'est la terre. Je mes ethnies, mafia ne s'en appropriera.
Rabe Info.
In Griechenland hat der Prozess gegen die sogenannten Moria 35 begonnen. 35 MigrantInnen sind angeklagt, weil sie an gewaltsamen Protesten teilgenommen haben sollen, vor dem berühmt-berüchtigten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Den MigrantInnen drohen viele Jahre Haft und den Ausschluss aus dem Asylverfahren. Die Moria 35 sind aber bei weitem nicht die einzigen MigrantInnen, die sich in den nächsten Wochen vor Gericht verantworten müssen. Mit dem Moria 35-Prozess begann eine ganze Reihe von Prozessen gegen Geflüchtete in Griechenland. Wilmar Rall hat die Details.
Letzten Sommer kam es vor dem umstrittenen Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Hunderte MigrantInnen protestierten damals gemeinsam gegen die miserablen Haftbedingungen im Lager, zuerst friedlich, mit Sitzstreiks und Straßenblockaden. Dann habe die Polizei eingegriffen und die Lage sei eskaliert. Die Polizei setzte Tränengas, Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Einige MigrantInnen warfen Steine und zündeten kleine Feuer an. Der Protest wurde niedergeschlagen und dann passierte erstmal gar nichts, berichtet Johannes Korndörfer von der Solidaritätskampagne You Can't Evict Solidarity.
An dem Tag selber ist nichts mehr passiert, niemand wurde verhaftet und einen Tag später hat die Polizei das Camp gestürmt, hat das Lager durchsucht und hat 35 Menschen festgenommen. Was aber zu beobachten war, ist, dass die Menschen nicht danach festgenommen wurden, ob sie an dem Protest teilgenommen haben. Die waren teilweise an dem Tag vorher gar nicht beim Protest dabei, die waren gar nicht im Lager selber da, sondern die haben aufgrund der Hautfarbe Menschen verhaftet. Und zwar alle Betroffenen, alle 35 haben die gleiche Hautfarbe, sie sind schwarz. Und das ist sozusagen der Punkt, wo wir sagen, es ging nicht darum, ernsthaft vielleicht Menschen rauszufinden, die möglicherweise in den Augen der griechischen Polizei Straftaten begangen haben, sondern einfach nur aufgrund der Hautfarbe. Und aufgrund ihres Wohnortes im Camp wurden die Menschen verhaftet.
Diese 35 Geflüchteten stehen seit letzten Freitag nun vor Gericht und müssen sich unter anderem wegen gemeinsamer Brandstiftung verantworten, wegen Gewalt gegen Polizei und Feuerwehr und wegen Sachbeschädigung.
Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen ca. 10 Jahre Haft und sie würden jegliches Anrecht auf asylrechtlichen Schutz in der EU verlieren. Und wahrscheinlich nach ihrer Haft dann abgeschoben werden in die Türkei oder in ihre Herkunftsländer.
Nach dem Prozessauftakt gegen die Moria 35 beginnt in Griechenland bereits am Freitag der nächste umstrittene Prozess gegen die sogenannten Petrou Rally 8. Angeklagt sind 8 MigrantInnen wegen Auseinandersetzungen mit der Polizei im Ausschaffungsgefängnis Petrou Rally in Athen. Die MigrantInnen hätten ein Gespräch mit der Gefängnisleitung gefordert über die Haftbedingungen und darüber, wie lange sie noch im Gefängnis ausharren müssten. Johannes Korndörfer von You Can't Evict Solidarity.
Die haben ein Gespräch gefordert und die Reaktion war, dass die Polizei das Gefängnis gestürmt hat, also die Zellen. Sie hat die Menschen massiv zusammengeschlagen und hat 8 Leute verhaftet. Auch wieder 8 Leute der gleichen Nationalität. Das sind alles Menschen, die aus Algerien geflohen sind. Die Leute waren massiv verletzt, die mussten da teilweise danach im Krankenhaus versorgt werden. Und die Aussage der Polizei war in dem Fall, die Gefangenen hätten versucht, mit ihren Köpfen haben sie gegen die Stäbe geschlagen, um sich aus dem Gefängnis zu befreien und sich dadurch verletzt.
Denn Petrurally 8 wird Gewalt gegen Polizeibeamte und Aufruhr vorgeworfen. Ihnen drohen ähnliche Strafen wie den Moria 35, bis zu 10 Jahre Haft und der Ausschluss aus dem Asylverfahren. Nicht nur in Griechenland, auch in Bulgarien und Ungarn laufen aktuell Prozesse gegen Geflüchtete wegen ähnlichen Vorwürfen. Die Ursache für all diese Prozesse sieht die Solidaritätskampagne «You can't evict solidarity» in der europäischen Abschottungspolitik.
2015 gab es die große, recht euphorische auch Fluchtbewegung nach Mitteleuropa, also über Griechenland und die Balkanroute. Da war die Situation noch so, dass es gab Repressionen, es gab auch Zusammenstöße zwischen Polizei und Protestierenden. Aber das Ausmaß, in dem es jetzt stattfindet, ist eben, dass die Grenzen alle geschlossen sind, es ist viel militarisierter und die Bedingungen, unter denen Menschen untergebracht sind, gleichen halt mittlerweile Gefängnissen. Und wir sehen da schon in dem Zusammenhang, dass diese Repression zunimmt und dass versucht wird, Leute davon abzuhalten, überhaupt nach Griechenland oder in die EU zu fliehen.
Neuerdings nicht mehr nur mit Grenzzäunen, haftähnlichen Bedingungen in den Flüchtlingslagern und Repression, sondern eben auch mit Gerichtsprozessen, wie sie aktuell in Griechenland, Bulgarien und Ungarn stattfinden. So Johannes Korndörfer von You Can't Evict Solidarity.
Mehr Infos zu den aktuellen Prozessen und zur Solidaritätskampagne gibt's im Netz unter can'tevictsolidarity.noblogs.org.
Rabe Info.
Finanziert staatliches Geld den Klimawandel? Die Klimaallianz, ein Zusammenschluss von 73 Organisationen, kritisiert die Investitionen der Schweizer Nationalbank. Diese befördere mit der aktuellen Strategie eine schädliche Temperaturerwärmung von 4 bis 6 Grad. Dadurch widerspreche sie ihren eigenen Anlagerichtlinien. Es soll sich also dringend etwas ändern an den Investitionen der Nationalbank. Die Klimaallianz hat deshalb konkrete Empfehlungen veröffentlicht, wie die Nationalbank die Stabilität des Schweizer Finanzsystems und das Klima schützen kann. Kevin Wolf hat Christian Lüthi, Geschäftsleiter der Klimaallianz Schweiz, gefragt, welche Probleme er bei den Investitionen der Nationalbank sieht.
Die Nationalbank hat selber den Anspruch, neutral zu investieren. Sie investiert jedoch massiv in Großkonzerne, die an der Börse vertreten sind. Das heißt, fossile Energiekonzerne wie Exxon zum Beispiel werden bevorzugt. Dies führt dazu, dass ihre Anlagen den Klimawandel anheizen. Die Schweiz hat jedoch das Pariser Abkommen unterzeichnet. Darin wird auch festgelegt, dass die Finanzflüsse dem Ziel der Temperaturbegrenzung ausgerichtet werden. In den Anlagerichtlinien der Nationalbank steht, dass sie nicht in Unternehmen investiert, die systematische gravierende Umweltschäden verursachen. Sie könnte deshalb gemäß ihren Anlagerichtlinien bereits heute Ausschlüsse vornehmen und klimafreundlich investieren. Dies würde auch der Systemstabilität dienen und wäre im Landesinteresse der Schweiz.
Welches Verbesserungspotenzial gibt es denn Ihrer Meinung nach bei den Investitionen? Was kann und soll die Nationalbank konkret jetzt ändern?
Die Nationalbank könnte als erstes die Kohlefirmen ausschließen. Für diese gibt es in einer klimafreundlichen Zukunft definitiv keine Perspektive. Dann kann sie ermitteln, wie ihre Investitionen im Vergleich zu einem 2-Grad-Szenario aussehen. Das Bundesamt für Umwelt hat einen Test für Pensionskassen und Versicherungen angeboten letztes Jahr und die Nationalbank könnte zumindest diesen Test durchführen und die Resultate veröffentlichen. Dann könnte sie Maßnahmen erarbeiten, wie sie ihre Investitionen dem 2-Grad-Ziel ausrichten kann und sie könnte die Klimarisiken als Teil der Stabilitätsrisiken anerkennen und entsprechende Maßnahmen entwickeln, damit sie die Schweizer Wirtschaft vor Klimarisiken schützen kann. Und dann könnte sie noch bei den Sektoren, die ebenfalls Klimarisiken ausgesetzt sind, die aber auch in einer klimafreundlicheren Zukunft noch benötigt werden, wie die Automobilhersteller, die Stromproduzenten und so weiter. Dort könnte sie die besten Unternehmen ihrer Klasse nach einem Best-in-Class-Ansatz auswählen und diejenigen Firmen fördern, welche die Energietransition umsetzen. Wir denken, dass die Nationalbank so sogar mehr Geld verdienen kann mit dem Volksvermögen, das sie für uns anlegt oder für die Bevölkerung anlegt. Eine Studie des Bundesamts für Umwelt hat gezeigt, dass nachhaltige Investitionen ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis haben als nicht nachhaltige Investitionen.
Die angesprochenen Maßnahmen, die Sie jetzt erwähnt haben, gehören ja zu einem ganzen Paket von neuen Verbesserungsvorschlägen, die die Klimaallianz ausformuliert hat. Was geschieht, wenn diese Vorschläge tatsächlich so umgesetzt werden? Ist dann das Ziel eigentlich der Klimaallianz erreicht?
Die Nationalbank, nachdem sie ihre eigenen Investitionen klimafreundlich ausgerichtet hat, müsste dann auch für den Rest des Finanzplatzes, für die Banken, Versicherungen und Pensionskassen dann Richtlinien erarbeiten, dass sich diese auch diesem Klimaziel ausrichten.
Und was wird jetzt unternommen, damit diese Vorschläge auch umgesetzt werden?
Zentralbanken anderer Länder sind schon deutlich weiter. Sie äußern sich deutlich zu den Risiken des Klimawandels und erarbeiten Maßnahmen. Und wir denken, dass dieser Effekt die Nationalbank bewegen wird, selber auch diese Klimarisiken ernst zu nehmen.
Das sagt Christian Lütti, er ist Geschäftsleiter der Klimaallianz Schweiz. Mehr Informationen zu den Forderungen der Klimaallianz gegenüber der Nationalbank finden sich auf der Webseite der Organisation klima-allianz.ch.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 24. April. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir über eine Studie, welche untersuchte, wie sich eine Gesellschaft verändert, wenn mehr geteilt und weniger neu gekauft wird. Beigetragen zum heutigen Info haben Kevin Wolf, Philippe Blanc und Wilmar Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Hiss. Merci, dass ihr zugelassen habt. Habt einen schönen Tag. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.